Amen. Amen. Dann dürfen die Eimerchen durch die Reihen gehen. Ich habe schon im ersten Gottesdienst erzählt, letzte Woche hatten wir eine größere Barspende und diejenigen, die das Opfer im Büro gezählt haben, kamen zu mir und haben gesagt, Pastor Alex, wir wollten dir nur kurz sagen, wir hatten eine richtig große Barspende, wir hatten ein richtig großes Opfer von jemandem letzten Sonntag. Und ich habe gesagt, echt, erzählt mal, wie viel denn? 1 Euro? 2 Euro? 3 Euro? Dann haben sie mich natürlich erstmal ganz verdutzt angeguckt und ich so, nein, über 1000. Und ich dann, kann ich ja nicht wissen, weil Jesus hat ja gesagt, ob ein Opfer groß ist oder nicht, ist eine Sache des Herzens, ist eine Sache, wie viel jemand geben kann. Und für manche Leute sind 50 Cent ein großes Opfer und für manche Leute sind 1000 Euro fast keins. Das heißt, woher soll ich wissen, wenn einer sagt, da hat jemand ein großes Opfer gegeben, wie viel das ist? Ich habe das natürlich mit Absicht gemacht, weil ich bin ja Pastor, ich verwirre ja gerne Leute, die gucken mich dann doof an und dann kommt der Effekt. Und es hat auch Spaß gemacht. Aber mir hat das aber auch geholfen, einfach sich dran zu erinnern. Wisst ihr, wenn man eine Gemeinde leitet oder in einem Dienst ist und man weiß, dass es da diesen finanziellen Bereich gibt, großes Opfer hat nichts mit der Summe zu tun, die auf irgendeinem Kontoauszug steht. Sondern ein großes Opfer hat etwas zu tun mit dem Herzen und dem Vermögen, wie jemand geben kann und wie er dann wirklich Gott gehorsam war und gegeben hat. Amen? Amen. Preist den Herrn. Dann könnt ihr gerne eure Bibel rausholen und wenn ihr sie habt, könnt ihr sie auf neben euch legen oder zulassen, weil wir haben heute alle Bibelstellen vorne auf unserem Bildschirm. Dankeschön. Wer hat das gesagt? Martina. Vielen Dank. Vielen Dank, weil es ist ja nicht nur so, dass ich dich brauche, wenn ich übersetze. Ich brauche dich ja anscheinend auch, wenn ich Deutsch rede. Wir sprechen über das gebende Leben. Wir alle haben verschiedene Bereiche in unserem Leben. Wir haben, wenn ihr verheiratet seid, habt ihr ein Eheleben. Wir haben ein Berufsleben. Wir haben Freizeit, man spricht von Gemeindeleben. Es klingt immer so, als wären es verschiedene Leben. Eigentlich ist es ja eins, aber wir haben verschiedene Bereiche. Oft ist es so, dass wir sehr darauf bedacht sind, dass sich diese Bereiche nicht berühren. Ich glaube, dass das nicht immer gesund ist, gerade wenn es um Gemeindeleben geht. Wenn man Gemeindeleben und Privatleben völlig versucht auseinanderzuhalten, wird das ein Problem, weil beides hat was mit Jesus zu tun und Jesus ist nun mal unser Leben. Aber die Bibel spricht eben davon, dass unser Leben geprägt sein sollte vom Geben. Unser Leben sollte geprägt sein vom Geben und wir haben jetzt schon seit einigen Sonntagen darüber gesprochen und wir haben als Grundlage nämlich diese Bibelstelle genommen, die nächste aus Apostelgeschichte 20, Vers 35, da heißt es, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Das ist übrigens aus der neuen Genfer Übersetzung, falls ihr das nicht findet. Aber auf dem Geben liegt ein, oder vielleicht sagt eure Übersetzung, ist glückseliger. Auf jeden Fall, das Wort hier ist Segen. Es ist gesegneter zu geben als zu nehmen. Hat Jesus gesagt und wir haben darüber gesprochen, dass wenn wir über die Segnungen Gottes sprechen und wenn wir darüber sprechen, was Gott alles für uns hat, dann ist der Weg dahin nicht der, den Reichtum zu suchen oder Wohlstand zu suchen, sondern der Weg dorthin ist, es Gott nachzumachen. Das war das Erste, was wir uns angeschaut haben. Unser erster Punkt war, Gott ist ein Geber. Gott ist ein gebender Gott. Das bedeutet, dass wenn er sich uns so offenbart hat, ich bin ein gebender Gott, ich bin ein Geber, dann möchte er auch, dass wir ihn so kennen und er hat gesagt, macht mich nach, ihr seid meine Kinder, macht mich nach, macht das, was ich mache. Und wenn wir ihn nicht kennen als den gebenden Gott, wenn wir ihn nicht kennen als denjenigen, der mehr gibt, als wir brauchen, der über die Maßen gibt, dann werden wir ihn auch nicht so imitieren. Wir werden ihn nicht so nachmachen. Dann werden wir ihn nicht so nachmachen können, weil wir ihn nicht so kennen. Wenn du denkst, Gott sitzt da oben, ist sauer auf dich und schmeißt ständig Blitze runter, dann wirst du ihn wahrscheinlich dann so nachmachen. So wird dein Leben aussehen, so wird dein Leben geprägt sein. Wenn du denkst, dass Gott jemand ist, der dir Dinge vorenthalten will und der möchte, dass du arm bist und dass es dir nicht gut geht, wirst du auch immer dementsprechend leben. Das heißt, wir müssen, wenn wir Gott nachmachen sollen, und das hat er gesagt, seid Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, wandelt in Liebe. Und dann hat er gleich gesagt, was das bedeutet. Er ist auch in Liebe gewandelt und hat Jesus gegeben. Das heißt, das sollen wir auch machen. Und dann haben wir gesagt, im zweiten Teil, das, was sich so ein bisschen, was uns so ein bisschen zurückhält, dieses gebende Leben zu führen, ist eine bestimmte Mentalität, und zwar eine Armutsmentalität, ein Armutsdenken. Und wir haben gesagt, was ist das? Wir haben gesagt, das ist, wenn wir von vornherein in unserem Leben davon ausgehen, dass da Mangel ist, dass wir zu wenig haben. Da brauche ich gar nicht dran denken, da muss ich gar nicht erst, ja, ist ja schön, Alex, gebendes Leben und so weiter, aber ich habe ja nichts. Du hast garantiert irgendwas, was du geben kannst. Zeit, ein Ohr, Ermutigung. Geben ist eine Herzenshaltung. Geben ist etwas, das aus der Liebe herauskommt, die wir anderen Leuten zeigen. Wir geben nicht, um zu geben. Wir geben nicht, weil es nur mal eine der Regeln im Christentum ist. Wir geben, weil es die erste, die primäre Manifestation von Liebe ist. Wenn Gott hat uns so sehr geliebt, dass er Jesus gegeben hat. Und weil wir lieben und weil wir diesen Gott, der Liebe ist, nachmachen, sind wir auch Geber. Das heißt, so rum funktioniert es dann. Und diese Gedankenfestung, ja, wir haben es ja nicht und wir können ja nicht und so weiter. Die Frage ist, was macht Gott? Und wenn Gott sagt, gib, dann heißt es, er wird es segnen. Denn auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und dann haben wir uns letztes Mal angeschaut, was Jesus gesagt hat. Wir haben uns ein paar Worte von Jesus angeguckt, die ziemlich heftig waren. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich weiß nicht, ob ihr einige Hemden weggegeben habt in der letzten Woche, aber wir haben uns schon einige Verse angeguckt von Jesus, die schon krass waren. Und wir haben gesagt, alles ist in einem bestimmten Zusammenhang, alles ist ausgewogen in der Bibel, aber trotzdem hat Jesus sie gesagt und es ist nochmal das Wort Gottes. Und was ich heute machen wollte, eigentlich relativ schnell, und will auch gar nicht groß was dazu sagen, ist, ich möchte einfach mir nochmal angucken, ein paar Dinge, von dem die Bibel sagt, dass wir dorthin geben sollen. Wir haben irgendwann dieses Jahr darüber gesprochen, dass es im Grunde diese zwei Arten gibt. Es gibt geistgeleitetes Geben und wortgeleitetes Geben. Und heute möchte ich eben sprechen auf Geben, das auf dem Wort basiert, auf dem Wort Gottes, auf der Bibel, auf der Heiligen Schrift, auf dem, was er uns gegeben hat. Und ich möchte anfangen mit 2. Timotheus 3 und Verse 16 und 17. In 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet, völlig ausgerüstet. Das heißt, das Wort Gottes, die Schrift, es redet von der Schrift, die eben nicht einfach nur ein altes Dokument ist, sondern die von Gott selbst eingegeben wurde. Dies ist das Wort Gottes. Und das ist uns gegeben und es kann uns vollkommen machen. Es kann uns völlig zubereiten, es kann uns völlig trainieren zu jedem guten Werk. Das heißt, selbst wenn du einfach nur das, was du im Wort Gottes siehst, wenn du nur das nimmst und darin wandelst, wenn dein Gebensleben so aussieht, wie du es in der Bibel siehst, dann ist das in Ordnung. Dann wirst du in diesen Segnungen wandeln. Dann wirst du, da musst du nicht irgendwie noch nach irgendwas anderem suchen, denn alleine das Wort Gottes, und es ist ja eingegeben durch seinen Geist, es ist schon das Wort des Geistes, alleine das hilft dir. Und dann ist es gut, den Heiligen Geist zu haben, der dir Weisheit gibt, der dir zeigt, wie und wann und wo und so weiter. Aber es gibt diese Dinge, von denen die Bibel ganz klar sagt, da sollen wir hingeben. Wenn wir Gläubige sind, wenn wir Kinder Gottes sind, da sollen wir geben. Und da ist auch nicht die Frage, will ich das nicht, habe ich so irgendwie das Gefühl, der Heilige Geist leitet mich dazu. Nein, die Bibel sagt, man soll das tun. Wie das dann aussieht, in Weisheit, in Liebe, das ist was anderes. Aber es gibt Dinge, da brauchen wir uns gar nicht fünfmal fragen, ob man überhaupt zu sowas hingibt, sondern eigentlich sagt die Bibel uns schon ganz klar, wo wir geben sollen und wie wir geben sollen. Und ich möchte mir einfach das Erste angucken. Es sind im Grunde drei Gruppen. Das Erste, was ich mir wirklich angucken möchte, ist in 1. Timotheus 5 und Vers 8. Und zwar sind das Familienmitglieder in Not. Familienmitglieder in Not. In 1. Timotheus 5, Vers 8 heißt es, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Und wir dachten, die krassen Worte hören auf mit den Evangelien. Ja, das hat Jesus gesagt. Ne? Er hat ja unter dem alten Bund gewirkt und er hat das Gesetz ausgelegt und so weiter. Naja, Jesus hat dann seinen Jüngern gesagt, geht, predigt das Evangelium und haltet sie zu tun alles, was ich euch befohlen habe. Und anscheinend haben sie das getan. Denn auch diese Worte sind eigentlich ziemlich krass. Und es geht nicht darum, dass wir irgendeine Werksgerechtigkeit haben, aber wir sehen, wie wichtig dieser Teil, was für ein wichtiger Bestandteil es für unseren Glauben ist. Weil der Wandel in Liebe ist wichtig für unseren Glauben. Glaube wird erst durch Liebe wirksam, sagt die Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, Familienmitglieder, besonders Hausgenossen in deinem Haushalt, das heißt, wir sollen füreinander sorgen. Wir sollen füreinander da sein. Familienmitglieder in Not, da brauchen wir gar nicht groß fragen. Oh ja, ist das jetzt was, wo ich... Nein. Für seine Familie, wenn da Not ist, wir wollen helfen. Und ich möchte gleich ganz am Anfang noch einmal diese Ausgewogenheit herstellen, damit wir das alles nicht in den falschen Hals kriegen. Denkt dran, unsere Motivation ist Liebe. Nicht geben um des Gebens willen. Nicht geben, weil irgendeine Selbstkasteiung oder eine Selbstaufgabe irgendwie super geistlich wäre, sondern geben, weil wir lieben. Das heißt, wenn wir hier von einer Not sprechen, sprechen wir von einer echten Not, nicht von einer gefühlten Not. Es gibt Menschen, die glauben, sie brauchen etwas, eigentlich brauchen sie das gar nicht. Es gibt Menschen, die glauben, sie brauchen etwas, aber sie sollten es eigentlich gar nicht haben. Das Standardbeispiel sind Zigaretten, Alkohol, Drogen. Wenn du jemanden bei dir zu Hause wohnen hast oder in deiner Familie, der ständig in finanziellen Nöten ist, weil er sich ständig Drogen besorgt oder weil er ständig trinkt oder weil er Ketten raucht, das ist nicht wirklich eine Not. Er hat das Geld eigentlich. Er gibt es nur für was anderes aus. Und hilft es dieser Person dann, ständig Geld in die Richtung zu schießen? Nein, das wäre gar nicht Liebe. Das heißt, es geht nicht um Geben um des Gebens willen. Unsere Motivation ist, wir machen es unserem himmlischen Vater nach. Wir lieben. Er ist übrigens nicht nur Liebe, er ist auch weise. Jesus ist uns zur Weisheit geworden. Das heißt, wir reden von einer echten Not, keiner gefühlten Not. Im ersten Gottesdienst erzählt, Männer sind echt in der Lage, wenn sie sich was schön geguckt haben, empfinden sie das dann irgendwann als Not. Ne, so irgendwann, wenn man lange genug davor stand, du Schatz, eigentlich brauchen wir einen größeren Fernseher. Das ist gar nicht so gesund, wenn da so ein kleines Ding steht und wir so 2,5-3 Meter davon entfernt sind. Wir brauchen einen größeren Fernseher. Man kann sich das schönreden. Schatz, ich brauche die Schuhe. Mich nimmt doch an der Arbeit keiner ernst, wenn ich mit den Tretern von vorletzter Woche da ankomme. Man ist schon in der Lage, sich das so schnell schön zu reden. Ich brauche ein neues Telefon, das mein Gesicht liest, weil ständig einen Knopf zu drücken und Code einzugeben, weißt du, wie viel Zeit ich sparen würde, wenn ich das nicht machen würde. Wir sind schon in der Lage, uns da irgendwie das einzureden. Das heißt, es gibt eine gefühlte Not und es gibt eine echte Not. Die Bibel spricht immer von echter Not. Wenn die Bibel, wir haben es kurz erwähnt, von Almosen geben spricht, von Menschen, die in Not, wir kommen später dazu, spricht sie von Menschen, die nicht für sich sorgen können. Spricht nicht von Menschen, die nicht für sich sorgen wollen. Menschen, die sich zu schade sind, diesen Job anzunehmen, weil eigentlich habe ich ja mal was anderes gelernt und eigentlich will ich auch daran arbeiten. Wer bin ich denn, dass ich bei McDonald's tatsächlich stehen würde? Ja, aber die haben dir doch einen Job angeboten. Ja, aber das ist nicht das, was ich gelernt habe. Okay, aber dann hast du keine Not, der man wirklich helfen muss, sondern vielleicht ist das der erste Schritt. Vielleicht kannst du so lange leben, vielleicht komme ich das Beispiel weit hergeholt vor, aber meine Frau hat bei McDonald's gearbeitet. Die ersten 2 Jahre, 1,5 Jahre, neben Bibelschule, als unsere Tochter geboren wurde. damit man was hat. Und sie will die Zeit auch nicht missen. Und ich auch nicht. Galater 6, Vers 10 sagt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Das heißt an allen. Wir sollen Gutes tun. Aber besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Wir sind eine geistliche Familie. Wir haben eine natürliche Familie, wir haben eine geistliche Familie und die Bibel sagt ganz klar, da liegt die Priorität. Es gibt etwas, was leider in unserer Gesellschaft, und ich raufe mir die Haare, weil ich nicht verstehe, wie Leute darauf kommen. Ich vermute, wo es herkommt, da wo es immer herkommt, ein sündiges, stolzes Herz. Dieser Komplex, den die Leute kriegen, dass wir alles aufgeben müssen und dass wir alles hingeben müssen, nur um anderen zu helfen, ist absoluter Schwachsinn. Es geht nicht darum, dass, ja, aber wir sind ja schon errettet. Wir müssen jetzt einfach nur alles weggeben, was alles verkaufen, alles weggeben und dann geben wir das irgendwie Armen oder wir geben das dem Evangelium und dann, damit das gepredigt wird. Ja, aber dann hast du ja nichts mehr. Und wenn du nichts hast, womit willst du dann arbeiten? Was willst du dann? Wenn du nicht gesund bist, wie willst du anderen helfen? Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist einfach nur logisch. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir uns zuerst auf die achten, dass wir eine Priorität einräumen sollten für die, die in unserer Familie sind, natürlich, die in unserem Haushalt wohnen, für diejenigen, die in der Gemeinde sind. Warum? Weil nur wenn wir stark sind, hat diese Welt Hoffnung. Nur wenn wir stark sind, hat diese Welt Hoffnung. Das heißt nicht, wir sollen das andere nicht tun. Aber wir dürfen nicht das eine vernachlässigen, weil wir uns einfach nur besser fühlen, dass wir was woanders hingegeben haben, weil da sieht man ja, dass es funktioniert. Da hat man die kleinen Klubschaugen und da hat man die, also da müssen wir ja eigentlich hingeben. Mein Bruder in der Gemeinde, der kann auch sehen, wo er bleibt. Die Bibel macht diesen Unterschied nicht. Wir sollen auf unseren Bruder achten, wir sollen auf unsere Schwester achten. Es gibt diese Frage im Alten Testament gleich nach dem ersten Mord, um das Ganze mal in den ernsthaften Bereich zu ziehen, gleich nach dem ersten Mord, wo es dann hieß, okay, wo ist denn dein Bruder? Und dann hieß es, ja, bin ich denn meines Bruders Hüter? Die Antwort darauf lautet übrigens ja. Ja, wir sollten aufeinander Acht geben, sagt die Bibel. Wir sollten einander ermutigen, aber auch wir sollen Gutes tun, aber eben besonders den Hausgenossen des Glaubens, unseren Geschwistern. Wir sollten uns untereinander Gutes tun, weil wir einander lieben, weil wir ein Leib sind und weil wir wissen, nur wenn es uns allen gut geht, geht es uns gut. Wir leiden mit dem schwächsten Glied. Und wenn wir stark sind, dann geht es der Welt, dann wird es der Welt besser gehen. Weil nur dann, also auch geistlich, ne? Wenn wir geistlich, körperlich, je gesünder wir sind, desto besser können wir Salz und Licht sein in dieser Welt. Und das sagt die Bibel eben auch ganz klar. Dann spricht die Bibel davon, dass wir in die Gemeinde geben sollen und in christliche Dienste. Zuerst hatten wir Familienmitglieder in Not, dann sehen wir die Gemeinde, christliche Dienste. In Maleachi 3, Vers 10 heißt es, geht es um Zehnte und Opfergaben. Und das heißt, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Das heißt, der Zehnte oder Opfer sollten in erster Linie dahin gehen, wo du geistlich ernährt wirst. Im Alten Testament war es so, dass die Opfergaben, dass die Zehntengaben, dass sie zum Tempel gebracht wurden, zu den Priestern gebracht wurden und sie waren zu einem großen Teil dafür bestimmt, um die Priester zu ernähren. Das heißt, wir haben hier so diese zweifache Bedeutung, dass auf der einen Seite geht es darum, dass diejenigen, die im Haus Gottes dienen, und das ist die Gemeinde im Neuen Bund, dass diejenigen, die dort dienen, diejenigen, die dort ihren Dienst verrichten, dass die essen können, dass die sich ernähren können, dass die versorgt sind, denn die durften sonst nichts anderes machen. Das war ihr Dienst und sie sollten sich um nichts anderes kümmern. Aber nur wenn sie Nahrung hatten, konnten sie auch dann den Gläubigen dienen. Konnten sie, wenn das Volk kam, ihnen dienen. Das heißt, wir haben so diese zweifache Bedeutung. Das Volk Gottes wurde nur wirklich ernährt und man konnte sich nur wirklich darum kümmern, wenn die Diener Gottes und die Priester Gottes ernährt waren und man sich darum gekümmert hat. Das heißt, es hat so ein bisschen die doppelte Bedeutung, aber auch das Neue Testament spricht eben davon, dass wir Leitern geben sollen, die uns geistlich ernähren. In 1. Timotheus 5, Verse 17 und 18 heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Das ist ein alter Ausdruck einfach für doppelte Bezahlung. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Zuallererst die geistliche Wahrheit in diesem Vers ist, dass wenn du irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal nicht mit mir übereinstimmst, darfst du mich laut Bibel Ochse nennen. Und nichts anderes. Wenn dir die Predigt nicht gefällt, darfst du gerne sagen, der Ochse hat aber auch wieder gedroschen heute. Biblisch geht das. Ich rate dir dazu nicht, aber biblisch ist das schon in Ordnung. Aber es heißt, die Ältesten, die gut vorstehen, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Und daran sehen wir wieder die Betonung, die auf der geistlichen Nahrung steht. Die Betonung, die auf guter geistlicher Lehre liegt. Weil nur dann ist der Leib gesund. Und das ist ein wichtiger Dienst. Und es ist ein Dienst, der unterstützt werden soll. Das heißt, da sollen wir hingeben. Die Bibel sagt doch mehr davon, als wir manchmal denken. In Galater 6 und Vers 6, da heißt es, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Wir reden hier nicht von einer Geschäftsbeziehung im Sinne von, naja, wenn genügend Geld reinkommt, dann predigen wir auch. Wir predigen, egal wie viel Geld reinkommt. Aber trotzdem gibt es die biblische Aufforderung, dass wenn jemand uns das Wort lehrt, dass wir dann aber auch im Natürlichen, im Materiellen, mit unseren Gütern dort unterstützen sollen. Es ist nur recht, es ist gut, so funktioniert es im Leib Christi. Das heißt, wir haben Familienmitglieder in Not, wir haben die Gemeinde, gute Dienste, wo wir hingeben sollen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, das sollen wir tun. Wir müssen gar nicht groß fragen. Wie viel dann? Auf welche Art und Weise? Denn es spricht ja nur von unseren Gütern. Es heißt ja nicht, du musst jetzt deine Kreditkarte rausziehen und sollst Schulden machen, sondern es spricht von Gütern. Es gibt Leute, die bringen einem ständig was zu essen mit. Aber auch das ist Anteil an Gütern haben. Auch das ist ein Segen. Auch das ist, das war keine Aufforderung. Ich wollte euch nur sagen, es geht nicht darum, wer irgendwie jetzt groß und viel gibt. Ich erinnere mich gerade kennt ihr Pro Christ noch, die Veranstaltung? Ulrich Pazani hat gepredigt und hat in irgendeiner Predigt nur nebenbei erwähnt, wie gerne er Erdnüsse isst. Und musste dann 2 oder 3 Abende später öffentlich Satellit in ganz Europa ausgestrahlt erklären, dass die Leute bitte aufhören sollen, ihm Erdnüsse zu schicken, weil er nicht mehr weiß, wohin damit. Das heißt, wir reden hier nicht nur von Geld, wir reden von einer Herzenshaltung. Wir reden von einer Herzenseinstellung, von einem Wandel in Liebe und Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Es geht nicht nur um Geld. Das heißt, wir sehen diese 2 Dinge, und der dritte Teil, über den ich sprechen will, sind einfach Personen in Not allgemein. In 1. Johannes 3 und Verse 17 und 18 heißt es, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt. Das heißt, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, wenn dein Geist eines Geistes ist mit seinem Geist, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz, dann willst du geben. Dann willst du helfen. Dann willst du, wenn du Not siehst, Abhilfe schaffen. Kennt ihr das? Wenn du jemanden, das ist ja schon fast eine Kurzschlussreaktion von uns Charismatikern, wenn ihr jemanden im Rollstuhl seht, was ist der erste Gedanke, der euch kommt? Ach, schade. Oder, vielleicht sollte ich für ihn beten. Das ist so meistens das Erste, was... Und in der Bibel steht, dass wenn wir die Güter dieser Welt haben, das heißt, wenn es uns besser geht, wir sehen unseren Bruder in Not leiden, und wenn wir dann unser Herz vor ihm verschließen, wir müssen unser Herz verschließen, denn unser Herz will geben. Wenn wir nicht geben, wenn wir darauf nicht eingehen, wenn wir nicht in diese Richtung gehen, ist es nicht so, dass wir einfach nur mal eben nicht auf Gott gehört haben. Nein, wir haben bewusst etwas verschlossen. Wir sind bewusst auf etwas nicht eingegangen. weil unser Herz will geben. Wie das dann aussieht, wie man das in Weisheit und Liebe macht und praktisch, preist den Herrn für seinen Geist, der in uns ist, den Geist der Weisheit. Aber es heißt dann, wenn ihr euer Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Dieses Buch, das Neue Testament, spricht von dem, wie sehr Gott uns liebt, dass er uns Jesus geschickt hat und was Jesus für uns getan hat. Immer wenn Gott sagt, ich liebe euch, spricht es davon, was er getan hat. Immer dann, wenn es darum geht, wie gut Gott ist, wie gut Jesus ist, spricht es von dem, was Jesus für uns getan hat. Liebe tut was. Liebe sagt es nicht nur. Liebe tut was. Und wir sitzen so oft zu Hause oder im Lobpreis, oh Herr, gib mir doch eine Offenbarung, wie sehr du mich liebst und hilf mir doch und ich möchte wissen, wie sehr du mich liebst und so weiter. Und wir warten auf diese Stimme, ich liebe dich, mein Kind und alles Mögliche. Und in der Bibel heißt es nur, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dies ist die Liebe, die uns der Vater erwiesen hat, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Das heißt, wenn wir wissen, er hat Jesus gegeben und wir sind seine Kinder, das war's. Das ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Die Offenbarung der Liebe Gottes ist Jesus. Und wenn wir dann zu Hause sitzen und sagen, Herr, offenbar mir, wie sehr du dich liebst. Es ist, Jesus hat wahrscheinlich die gleiche Reaktion wie die Evangelien. So lange bin ich schon bei dir. Und du hast mich noch nicht erkannt. Es klingt vielleicht krass, aber mehr ist nicht. Das war's. Weil er hat uns seinen Sohn gegeben. Wenn er ihn schon nicht verschont, wird er uns mit ihm nicht alles schenken. Das war's. Jesus, wie sehr liebt er uns? So sehr. Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. In die Hölle gegangen ist, damit wir es nicht tun müssen. Gestorben ist, damit wir es nicht tun müssen. Auferstanden, damit wir es tun können. Damit wir zurückkommen können zum Vater. Das heißt, wir sollen, wenn wir, hier geht es wieder um unseren Bruder, aber ganz allgemeine Nöte, wir sollen unser Herz nicht verschließen, weil unser Herz will es Gott nachmachen, will Gott nachahmen. Der Heilige Geist ist dort und will das tun, was Gott in uns wirkt. In Lukas 10 steht wahrscheinlich das, worauf einige von euch schon gewartet haben, vielleicht sogar das ganze Jahr über, wenn es um Geben geht und wenn es darum geht, anderen Leuten die Liebe Gottes zu zeigen. In Lukas Kapitel 10, da geht es um die Frage, Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Und er hat gefragt, ja, was heißt denn das? Und Jesus hat nicht geantwortet, das bedeutet, dass du rumgehst und Leuten sagst, wie lieb du sie hast. Sondern Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Lukas 10, ab Vers 30, da heißt es, da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, oder heutzutage können wir sagen Pastor, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge, pflegte ihn und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Dann fragt Jesus, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh nun hin und handle ebenso. Der barmherzige Samariter. Jesus erzählt dieses Gleichnis und es geht darum, liebe deinen Nächsten. Und wieder geht es um etwas, was wir tun. Wieder geht es darum, woran erkennen wir denn, wie wir den lieben? Wer ist überhaupt unser Nächste? Und um zu zeigen, wer unser Nächste ist, erklärt Jesus, wie wir auf Nöte eingehen. Wie wir auf diese Not eingehen, die da ist. Das zeigt, wo Liebe wirklich ist. Und dann heißt es, es kamen all diese Leute vorbei und dieser eine Mensch, diese eine Person, die bei den Juden total verhasst war, die Juden konnten mit den Samaritern überhaupt nichts anfangen und Jesus nimmt ausgerechnet so eine Person. Und er sagt, siehst du, der hat sich um ihn gekümmert, ist auf seine Not eingegangen und so weiter. Wer war sein Nächster? Naja, der welcher Barmherzigkeit geübt hat. Und er sagte, ja, der macht das genauso. Das heißt, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, meint er zwei Dinge. Er meint, liebe ihn. Liebe ihn, das heißt, geh auf Nöte ein, guck, wo du ihm helfen kannst, guck, wo du nicht einfach nur was sagen kannst, sondern wo du auch was tun kannst, wo du seiner Not Abhilfe schaffen kannst. Aber er sagt auch, liebe deinen Nächsten, nicht liebe deinen Übernächsten. Und ich weiß, dass das nicht der Hauptpunkt von Jesus war, aber Leute haben dieses Gleichnis genommen, Leute haben diese Geschichte genommen und haben daraus sich einen Messias-Komplex gebastelt, dass sie der Meinung sind, die Bibel würde uns den Auftrag geben, die ganze Welt zu retten, indem wir alles abschaffen, von dem die Bibel sagt, dass es bis ans Ende der Zeit noch da sein wird. Ja, aber Jesus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten. Das heißt, Steuern hoch und mehr Geld für andere. Ist das das, was Jesus gesagt hat? Oder hat Jesus gesagt, wenn du jemandem begegnest, dann sollst du dieser Not helfen? Ja, ja, mache ich ja auch. Steuern rauf. Fang du doch an. Mache ich, wenn die Steuern raufgehen. Irgendwie haben wir so dieses, ne, und hier geht es ja gerade um einen, der gesundheitliche Versorgung braucht. Also ja, nee, alle öffentliches Gesundheitswesen, Steuern rauf, die Reichen müssen für die anderen alle bezahlen. Und dann so, okay, aber fang du doch an, wenn du jemanden triffst, denn solange das noch nie, nee, alle. Ja, ja, aber fang du doch, mach doch was. Nee, alle. Das ist nicht das, was Jesus gepredigt hat. Du, und wenn du nicht bereit bist, das selber zu machen, solltest du nicht alle fordern. Jesus hat gesagt, dein Nächster, liebe deinen Nächsten, das, was du siehst, das, wo du siehst. Und was das bedeutet, ob das bedeutet, dass du einfach was gibst, ob du ein paar Euro gibst, ob das bedeutet, dass du was zu essen holst. Viele Leute, die zum Beispiel an der Straße sitzen und betteln, müssen gar nicht betteln. Viele Leute, die an der Straße sitzen und betteln, brauchen Geld für Alkohol. Die Reaktion ist manchmal köstlich, wenn man auf einmal mit einem belegten Brötchen ankommt. Nee, ich hätte lieber Bargeld. Echt? Ist das dann nicht schwieriger bei deiner Steuererklärung? Oder ich meine, was ist jetzt das Problem? Aber versuch diesen Vers nicht aus dem Kontext zu ziehen. Dieser Vers ist viel, viel mächtiger als das, was Leute versucht haben, daraus zu machen. Überall dort, wo wir Not begegnen, möchte Gott uns gebrauchen, diese Not zu lindern. Und auch wenn du vielleicht nicht das Geld hast, ein Hotel zu bezahlen und gleichzeitig eine medizinische Versorgung und so weiter, du hast irgendwas. Du hast irgendwas, wie du diese Not lindern kannst und so die Liebe Gottes weitergeben kannst. Und das sollen wir machen. Und zwar mit unserem Nächsten. Wer ist der Nächste? Der Nächste. Der Nächste ist unser Nächster. Die nächste Not, der wir begegnen, kannst du davon ausgehen, das ist dein Nächster. Alles in Weisheit, alles in Liebe, nicht unausgewogen, aber es ist das Wort Gottes und es ist etwas, was Gott in unserem Herzen wirkt und wir müssen uns schon ganz bewusst dem verschließen, um nicht irgendwie darauf einzugehen. Letzte Verse, Römer 12, Vers 13 heißt es, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Ihr seht, die Betonung liegt ziemlich oft auf dem Leib Christi und auf den Heiligen, weil das ist nun mal einfach da, wo wir sind. Und das war damals die natürliche Umgebung auch. Das war der Freundeskreis. Das war der Einzige. Sie hatten gar nicht mehr so viel mit vielen Ungläubigen zu tun. Das heißt, die Nächsten, denen sie begegnet sind, waren meistens Christen. Aber trotzdem heißt es hier, wir sollen allen Gutes tun. Denkt dran, haben wir ganz am Anfang gelesen. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Das heißt, wir helfen Leuten. Wir helfen Leuten, wenn sie Probleme haben mit Wohnung. Wir helfen Leuten, wenn sie Probleme haben mit Nahrung. Wir wollen helfen. Das heißt nicht, dass du denen ständig immer nur die Einkäufe bezahlst. Es kann auch einfach sein, dass du ihnen ein paar Brötchen abgibst oder dass du ihnen einen Job gibst, wenn du das kannst, wenn du in der Lage bist. Ich versuche nicht zu sagen, wie das Ganze passieren soll, aber die Bibel sagt, dass es passieren soll. Und die Bibel sagt, dass das zum Segen führen wird. Diese Art zu leben. In all diesen Dingen geht es nicht um irgendein Gesetz, wo wir Punkte abhaken und hinterher sagen, siehst du, 2017 hat sich für mich echt gelohnt, habe alle Segenspunkte gesammelt. Jetzt kriege ich was, richtig? Nein. Der Punkt ist, dass wir im Gehorsam gegenüber dem Wort unseres Vaters wandeln, ihm nachmachen, seine Liebe der Welt zeigen und das bedeutet geben. Nicht nur, aber in erster Linie. Dass wir das der Welt demonstrieren, dass wir das der Welt zeigen. Bisschen aus dem Zusammenhang, aber wir sehen wieder die Haltung Jesu, Matthäus 25 und ab Vers 35. Denn ich bin hungrig gewesen, sagt Jesus. Ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig, wir haben dir zu trinken gegeben. Wann haben wir dich als Fremdling gesehen? Wir haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet. Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihn antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und der Punkt hier war nicht, ah, komm, schnell, das machen wir jetzt bei dem, das ist so, als hätten wir es bei Jesus gemacht und dann findet er uns ganz toll. Nee, die wussten überhaupt nicht, dass Jesus das so sieht. Die haben es überhaupt nicht gewusst, die haben es gar nicht gemerkt. Die haben gesagt, wo warst du, wie, wann, wo? Keiner stand und sagt, stimmt, ne? Die geringste Brüder, ne? Da haben wir extra gemacht, weil wir wussten, da bist ja eigentlich du. Ne? War überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt war die Liebe Gottes, Barmherzigkeit zu üben. Das war der Punkt. Und Jesus hat gesagt, das nehme ich so, als hättet ihr das mir getan. Und das sollte unser Herz sein. Seine Nachahmer zu sein. Genauso wie er in Liebe zu wandeln, wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat. Es geht nicht um irgendein Gesetz, es geht um eine Beziehung mit unserem himmlischen Vater, der gebende Gott ist, der Liebe ist und der dieser Welt zeigen will, wie gut er ist und wie sehr er sie liebt und die einzige Möglichkeit ist, dieser Welt zu zeigen. Es hat Gott so festgelegt, sind wir. Also jetzt nicht Rema, sondern der Leib Christi, zu dem wir dazugehören. Und darum ist es so wichtig. Und er hat gesagt, wenn wir das tun, wird das ein gesegneteres Leben sein, als wenn wir es nicht tun. Wenn wir alles versuchen für uns zu behalten. Die Bibel sagt, es gibt einen, der spart mehr als recht ist und erleidet Mangel. Also möchte ich euch ermutigen, so wie die letzten Male auch. Zeigt der Welt, wie gut Gott ist und wie sehr Gott sie liebt. Zeigt der Welt, wie das Jesus sich selber gegeben hat, indem du hilfst, Not abzuwenden, wo immer du ihr begegnest. Und dann der Person sagst, Gott segne sie. Ich wollte dir einfach mal zeigen, dass Gott sie liebt. Und das muss nicht groß sein, das muss nicht viel sein. Aber tu was. Und es braucht ein Umdenken bei uns manchmal, aber schau ihn an. Schau auf ihn, schau auf Jesus, schau, was er getan hat. Lern ihn kennen als den gebenden Gott und dann funktioniert das auch. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und bevor wir den Gottesdienst schließen, diesen gebenden, guten, liebenden Gott anbeten. Unvergleichlich gut ist eine wunderschöne, poetische Art zu sagen, Jesus ist der Beste. Was macht ihn so gut? Jesus hat das getan, was kein anderer sogenannter Gott jemals getan hat. Alle kommen mit irgendwelchen Vorschriften, alle schmeißen irgendwelche Papiere vom Himmel und sagen, mach das, dann passiert vielleicht mal was. Der Punkt war, dass Jesus Gott selbst war, der auf die Welt gekommen ist, der unserer Not, unserer größten Not von allen begegnet ist. Vergebung unserer Sünden. Und man redet heutzutage nicht mehr viel über Sünde, aber man sollte, denn wir sehen die Auswirkungen von Sünde jeden Tag in der Welt. Wir sehen, was Sünde mit dieser Menschheit gemacht hat, jeden Abend in den Nachrichten. Aber wir wollen überhaupt nicht darüber reden, wie es zu dem allen gekommen ist. Sünde ist der Grund. Das ist das, was Sünde mit dieser Menschheit gemacht hat. Und noch viel schlimmer als das, Sünde hat uns von Gott getrennt. Und egal, wie sehr wir es versucht haben, wir sind nicht durchgekommen. Sünde war zu zerstörerisch in der Menschheit, als dass wir aus unserer Kraft jemals da hätten wieder rauskommen können. Hier reden wir von einer echten Not. Keine gefühlte Not, denn Menschen denken immer, sie schaffen es irgendwie. Ich bin ja eigentlich ganz gut. Hier ist eine Not, die man nicht fühlt, aber die da ist. Und das Evangelium, die gute Nachricht, oder eigentlich die beste Nachricht von allen, ist, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er Jesus gesandt hat, seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das heißt, wenn du hier bist und du bist dir nicht sicher, ob du ewiges Leben hast, du weißt nicht, ob deine Sünde vergeben sind. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, weißt du nicht, ob du die Ewigkeit mit ihm verbringen willst, ob du vor ihm bestehen kannst. Denn lautet die schlechte Nachricht, nein, kannst du nicht. Und die gute Nachricht lautet, Jesus hat alle deine Sünde getragen, damit du seine Gerechtigkeit bekommen kannst, damit du vor ihm bestehen kannst, damit du sein Kind sein kannst, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst, zu deinem himmlischen Vater. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, und darum ist er gestorben. Das heißt, wenn du heute hier bist und du hast das noch nie in deinem Leben angenommen, du hast noch nie bewusst diesen Schritt gemacht, zu sagen, ich glaube das und ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Die Bibel nennt das von neuem geboren werden. Du kriegst ein völlig neues Leben. Meine Kinder haben mich gestern Abend am Tisch gefragt, Papa, wenn man alt ist und von neuem geboren wird, wie geht das denn? Man ist ja dann gar nicht mehr neu. In ihren Köpfen geht das als Kind, weil da bist du ja noch neu. Aber wenn du jetzt schon älter bist, dann geht das nicht. Durften wir ihnen erstmal erklären, warum die Bibel das so nennt. Aber es bedeutet, du bekommst ein neues Leben. Ein Leben, das völlig anders ist als das, was du jetzt kennst. Ein Leben mit Gott, deinem himmlischen Vater, versöhnt. Das heißt, wenn du hier bist, du hast es noch nie getan, wollen wir dir die Gelegenheit geben, das zu tun. Wir werden gleich den Gottesdienst schließen und ein Team hier vorne haben, das gerne mit dir betet. Komm einfach nach vorne. Sag, ich habe da noch Fragen, das ist auch völlig in Ordnung. Du unterschreibst nichts, du gibst keine Blutproben ab, du wirst nicht Mitglied irgendeiner Kirche. Es geht einfach nur darum, dass wir dir liebend gerne Jesus vorstellen würden. Ich habe es gerade wieder gehört, habe ich im Internet gelesen, die Einladung eines Imams für alle Leute, doch den Islam anzunehmen. Ich möchte dich heute nicht einladen, das Christentum anzunehmen. Ich möchte dich einladen, Christus kennenzulernen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn du das bist, dann komm gerne nach vorne. Wenn du Fragen darüber hast, komm gerne nach vorne. Unser Team wird gerne mit dir reden, beten. Wenn ihr ein bisschen noch Zeit braucht, haben wir da noch unsere Ecke, wo ein bisschen mehr Privatsphäre ist. Aber nimm diese Gelegenheit wahr. Es ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Wenn du schon Christ bist, die Bibel spricht von der Erfüllung, von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn du das noch nicht empfangen hast, Fragen hast, was das angeht, kannst du auch gerne nach vorne kommen. Unser Team betet auch gerne mit dir. Und, wie ihr schon gehört habt, die beten gerne. Also wenn ihr Gebetsanliegen habt, Gott erhört Gebet. Wenn Gott Gebet nicht erhören würde, wäre er tot. Weil er hat gesagt, er verändert sich nicht. Jesus hat gesagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn er damals Gebet beantwortet hat, tut das auch heute noch. Denn er lebt. Jesus lebt. Das heißt, wenn du Gebetsanliegen hast, komm einfach nach vorne. Unser Team betet auch gerne mit dir. Amen.